Russland ist natürlich jeden Abend am Pranger. Und man kann sich schon fragen, wofür eigentlich? Das, wofür es am Pranger stand vor 1991, die Systemfrage ist mit dem Ende des Sozialismus, mit der Selbstaufgabe des Sozialismus niedergelegt worden. Russland ist heute Teil des Weltkapitalismus, ein peripherer Teil, aber Teil des Weltkapitalismus, integriert in seine Strukturen. Seine Bourgeois haben ihr Geld im westlichen Ausland. Seine Unternehmen verdienen ihr Geld im Wesentlichen damit, Rohstoffe des Landes an Kunden im internationalen Ausland zu verkaufen, gegen Dollars. Also nach der Seite ist Russland eigentlich in das Weltsystem integriert. Viel zu sehr eigentlich, denn nur auf dieser Grundlage können ihm die Sanktionen, die der Westen seit 2014 eine nach der anderen verhängt, überhaupt etwas anhaben. Meine Schlussthese, die ich natürlich noch exemplifizieren muss, ist, dass dieser Wille Russlands, sich in das kapitalistische Weltsystem zu integrieren, im Moment vom Westen durch die Sanktionen heftig auf die Probe gestellt wird. Und es ist letzten Endes der Westen selbst, der Russland aus seinem eigenen System heraustreibt, hinterher über eventuell unangenehme Konsequenzen nicht zu wundern braucht. Was hört man sonst noch über Russland? Es sei ein korruptes Land. Das mag sicherlich sein, aber man möge mir das dann zeigen, indem es keine Korruption gibt, außer vielleicht Island. Die Ukraine jedenfalls, ein Ziehkind des Westens, ist wesentlich korrupter, ohne dass dies zum Abbruch der Beziehungen zu ihr führt. Und vor nicht so langer Zeit ist Montenegro in die NATO aufgenommen worden, ein notorischer Staat der Zigaretten- und Organhandel-Mafia. Das heißt, wenn es dem Westen wirklich darum ginge, in seinem Umkreis keine Korruption zuzulassen, hätte er in seiner eigenen Sphäre weiß Gott genug zu tun. Auch der Vorwurf undemokratischer innerer Verhältnisse ist nicht wirklich haltbar. Natürlich ist das russische System etwas in Anführungszeichen straffer organisiert als bei uns. Aber auch in Russland gibt es einen staatstragenden Pluralismus bei Wahlen. Und auch hier muss man sagen, der Westen hat mit den Herrschaften Bolsonaro, Duterte von den Philippinen und Erdogan, da auch seine Kandidaten im eigenen Lager, die nicht ständig mit dem jeweiligen Russen vor dem Arm herumlaufen. Es wird oft gesagt, Russland verstoße gegen Menschenrechte. Dieser Vorwurf erledigt sich angesichts des Kuschelkurses, den der Westen gegenüber Saudi-Arabien fährt, im Grunde im Ansatzpunkt. Und dass Russland Krieg in seinem Umfeld führt, unterscheidet es ebenfalls nicht von beispielsweise Saudi-Arabien, das unter weitgehender Ignoranz der Weltöffentlichkeit einen Vernichtungskrieg gegen die Bevölkerung von Jemen führt. Und dann gibt es schließlich noch den Vorwurf, Russland denke in Einflusssphären. Dieser Vorwurf ist natürlich nicht völlig von der Hand zu weisen. In Russland, also im russischen Diskurs, die Formel vom sogenannten nahen Ausland gibt, also den ehemals sowjetischen Gebieten, in denen sich Russland verbietet oder vermittelt, dass ihnen dort vom Westen geopolitisch auf die Füße getreten wird. Nur der Westen betreibt diese Einflusssphärenpolitik auch. Die Politik der östlichen Nachbarschaft, in der im Rahmen der Ukraine-Konflikt überhaupt eskaliert ist, 2013, 2014, ist 2008 explizit aus der Taufe gehoben worden von der EU, um post-sowjetische Staaten in den westlichen Einflussbereich hineinzuholen. Das bestätigen einem pensionierte deutsche Diplomaten, wenn man sie mal auf irgendwelchen Konferenzen trifft, in der Kaffeepause auch ohne weiteres, dass das so ist. Diese östliche Nachbarschaftspolitik ist ausgesprochen darauf angelegt gewesen, zum Beispiel die wirtschaftliche Zusammenarbeit der Ukraine. Ukraine mit Russland zu untergraben, indem beispielsweise Teil des Assoziierungsabkommens auch war, dass das ganze industrielle Normensystem von den russischen Ostnormen auf DIN oder entsprechende europäischen Normen umgestellt wurde. Im Übrigen regt sich da kein Mensch auf, wenn zum Beispiel Frankreich unter dem Titel France-Afrique ein gewisses Vorspracherecht über sein praktisch ganzes ehemaliges afrikanisches Kolonialreich beansprucht und die EU zu seiner eigenen Herrschaftssicherung dort beispielsweise zu irgendwelchen Militärinterventionen nach Mali oder die Zentralafrikanische Republik dirigiert. Das heißt, das, was öffentlich Russland vorgeworfen wird, ist mit großer Wahrscheinlichkeit nicht das, was den Westen tatsächlich an Russland stört. Schon deswegen nicht, weil er den Westen selber macht. Es gibt einen anderen Vorwurf, der kommt den Tatsachen schon etwas näher. Es ist der Vorwurf, Russland habe in seinem Vorgehen im Ukraine-Konflikt gegen die Friedensordnung nach dem Kalten Krieg verstoßen. Dieser Vorwurf, der hat es nun wirklich in sich, nach der formalen und nach der inhaltlichen Seite. Nach der formalen Seite deswegen, weil das, was da entstanden ist 1991, als Ordnung bezeichnet wird. Ordnung unterstellt immer ein Subjekt, das ordnet. Und das wiederum macht deutlich, dass dieser Zustand, so wie er 91 entstanden ist, der einen Seite, dem Westen, sehr recht war, der anderen Seite, Russland, überhaupt nicht. Wladimir Putin hat irgendwann mal den Zerfall der Sowjetunion als größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Das Wörtchen geopolitisch wird in westlichen Kommentaren immer gerne weggelassen. Was er gemeint hat, war der Umstand, dass 25 Millionen ethnischer Russen plötzlich von einem Tag auf den anderen im Ausland sich wiederfanden und dort verschiedenen Formen von Diskriminierung seitens der neuen Titularnation ausgesetzt waren, teilweise offenen Pogromen wie Tschetschenien und anderen Nordkaukasus-Republiken, wo heute praktisch keine Russen mehr wohnen, obwohl diese Regionen noch zu Russland gehören formal, teilweise staatsrechtliche Diskriminierungen wie etwa im Baltikum, wo die russischsprachige Bevölkerung zunächst einmal vom Erwerb der neuen Staatsbürgerschaft ausgeschlossen wurde und bis heute herumreist mit sogenannten Nichtbürgerausweisen. Das müssen sehr lustige Dokumente sein, ich habe noch keinen gesehen, aber es sind Dokumente, mit denen Lettland zum Beispiel dem Drittel seiner Bevölkerung, was russische Wurzeln hat, bescheinigt, dass sie keine Staatsbürger sind. Aber ansonsten sind diese Pässe so gut wie jeder EU-Pass, um visafrei durch die Welt zu reisen. Man könnte sagen, böswillig, wahrscheinlich ging es den Letten genau darum, ihrer russischen Minderheit das Abhauen aus dem Lande zu erleichtern, was auch inzwischen in weiterem Umfang geschehen ist. Also sie hat sich zahlenmäßig ungefähr halbiert seit der Unabhängigkeit. All diesen Veränderungen konnte sich Russland in den 90er wegen seiner wirtschaftlichen Schwäche und seiner politischen Zerrüttung nicht erwehren. Sobald, und das hat der Westen schamlos ausgenutzt, indem er in Osteuropa angefangen hat, Grenzen neu zu ziehen, zunächst durch die Aufspaltung Jugoslawiens, dann durch die Förderung der Abspaltung des Kosovo gegen ausdrückliches russisches Veto, das an diesem Punkt sich auch auf das Völkerrecht stützen konnte, weil wie damals die Russen gesagt haben, das Völkerrecht kein Recht auf Sezession vorsieht. Das sie dann 2014 berufen auf ein anderes Prinzip des Völkerrechts, nämlich die Selbstbestimmung der Krimbevölkerung, die Sezession der Krim von der Ukraine gefördert haben, ist eine der Widersprüchlichkeiten, die sich die russische Politik im Zuge der Wiedergeburt des Landes als weltpolitischer Akteur zu Schulden kommen lässt. Das war jetzt schon der Hinweis auf die inhaltliche Seite dieser sogenannten Ordnung, der Nachkriegsordnung. Eine Nachkriegsordnung, die übrigens auch die Ukraine vorsah als blockfreien Staat, das stand sogar in der Verfassung. Und eine der ersten Aktionen der neuen Machthaber in Kiew nach dem Euromaidan, noch bevor Russland irgendein grünes Männchen auf die Krim in den Marsch gesetzt hatte, war den Marsch des Landes in die NATO anzukündigen. Und um dieses Thema vielleicht an der Stelle gleich abzuhaken, ich würde mich auf diese dogmatische Diskussion, ist das völkerrechtsgemäß oder nicht, nicht besonders intensiv einlassen, weil es ist eine scholastische Diskussion, die angesichts des Umstandes, dass es der Westen mit dem Völkerrecht zum Beispiel im Kosovo oder bei der Zerschlagung Libyens oder bei der Zerschlagung Syriens auch nicht immer sehr ernst meint, wirklich nur einen Zweck hat, mit dem Finger zu zeigen. Es hat damals 2014 einen interessanten Artikel eines Jura-Professors aus Hamburg gegeben, namens Reinhard Merkel. Der hat in groben Zügen argumentiert, dass Russland mit seiner Übernahme der Krim im Grunde in einer Lücke, in einer Regelungslücke des Völkerrechts operiert habe. In dem Sinne, dass die Sezession der Krim von der Ukraine, das war ja der Inhalt der ersten Volksabstimmung Mitte März, nicht völkerrechtswidrig gewesen sein, sondern deswegen, weil die Krim zu dem Zeitpunkt, als sie dieses Referendum ausgeschrieben habe, gar kein Subjekt des Völkerrechts gewesen sei. Denn sie war ja ein eingegliederter Teil der Ukraine und nur Staaten mit voller Souveränität sind Subjekte des Völkerrechts. Diese Sezession der Krim sei womöglich im Sinne der Ukraine verfassungswidrig gewesen. Das aber habe Russland egal sein können, weil Russland nicht an die ukrainische Verfassung gebunden sei rechtlich. Hingegen nach vollzogener Sezession, also nach diesem Referendum vom 16. März, sei Russland frei gewesen, den Beitragsantrag dieses freistehenden Etwas anzunehmen. Und insofern sei das zwar jetzt nicht immer mit den Buchstaben des Völkerrechts hundertprozentig im Einklang gewesen, aber das widerspreche ich ihm auch nicht. Das ist eine gewagte These, die dieser Professor Merkel vertreten hat. Es ist auch eine Einzelmeinung geblieben. Selbst Leute, die der Linkspartei nahestehen, wie zum Beispiel Norman Pech, sind zu dem Ergebnis gekommen, dass dies überwiegend völkerrechtswidrig gewesen sei. Und richtig ist daran sicherlich so viel, dass das Völkerrecht zwischen der territorialen Integrität und der Selbstbestimmung immer eine Rechtsgüterabwägung vornimmt. In aller Regel entscheidet sich das Völkerrecht einfach auf ein Recht, in dem die Staaten untereinander ihre Verhältnisse regeln und die Völker nur als abhängige Varianten der Staaten vorkommen. Aus diesem Grunde gewichtet das Völkerrecht in aller Regel zugunsten der staatlichen Souveränität und der territorialen Integrität und nicht zugunsten des Selbstbestimmungsrechts. Ausnahme ist, wenn ein Staat sich sogenannte Menschenrechtsverletzungen erlaubt, das ist das Argument, was seinerzeit gegenüber Serbien hervorgezogen wurde. Aber da merkt man natürlich sofort, dass dies eine Frage ist, die einer politischen Bewertung unterliegt, also auch einer Bewertung je nach politischer Opportunität. Aus diesem Grunde ist, wie gesagt, halte ich diese Frage für relativ unwesentlich. Tatsache ist, dass eine unbestritten große Mehrheit der Krim-Bevölkerung nicht für den Beitritt zu Russland und für die Lösung von der Ukraine ausgesprochen hat. Und wer daran zweifelt, dass diese Mehrheit echt gewesen sei, der möge einen Blick darauf werfen, dass auch der allergrößte Teil der auf der Krim stationierten ukrainischen Militäreinheiten damals die Fahne gewechselt hat und zum Beispiel praktisch die gesamte Marine der Ukraine, die im Jahre 2014 vorhanden war, heute unter der russischen Trikolore des Schwarzen Meeres fährt. Das heißt, dass diese Sezession der Krim von der Bevölkerung darauf gewollt war, halte ich für nicht bestreitbar mit vernünftigen Gründen. Und ob das ein Verstoß gegen eine Nachkriegsordnung war, die von vielen Zufälligkeiten geprägt war, auch derjenigen, dass Nikita Khrushchev 1954 die Ukraine unter nie genau geklärten Umständen an die Ukraine übertragen hat. Es ist halt einer der vielen Punkte, wo Probleme durch den Zerfall der Sowjetunion und insbesondere durch den angekündigten Bündniswechsel der Ukraine erst entstanden sind, von denen vorher alle Beteiligten glaubten, sie ließen sich irgendwie pragmatisch lösen oder durch Nichtbefassung kämen sie allmählich zu einem Ende. Das hat sich eben an dieser Stelle gezeigt, dass dies nicht der Fall war. Insbesondere aber, ich habe gerade schon gesagt, formal ist das Argument mit der Nachkriegsfriedensordnung, mit der nachhaltigen Kriegsfriedensordnung schon eines, was implizit enthält, dass sich der Westen zubilligt, die Verhältnisse dort eben zu ordnen. Und zwar im Sinne von etwas, was, wofür sich im westlichen diplomatischen Jargon der Begriff werteorientierte Außenpolitik eingeprägt. Das ist so ein Begriff, über den lohnt sich meiner Ansicht nach zwei oder drei Gedanken zu verlieren. Was soll das sein, eine werteorientierte Außenpolitik? Werte sind zunächst einmal etwas, was man im Kopf hat, was man als Ziel hat, aber es ist insbesondere in der Außenpolitik ja so, dass man viele Ziele haben kann, aber es gibt andere Akteure, die man vorfindet, die eben nur ihre Ziele haben. Und die Kunst der Diplomatie besteht nun darin, diese Ziele irgendwie abzustimmen und zu einer im Optimalfall konsensualen Lösung zu finden. Das ist aber mit werteorientierter Außenpolitik genau nicht gemeint. Ja, der einzige konsensuale Wert, den die westliche Kulturordnung kennt, dieses berühmte Sprichwort, was du nicht willst, was man dir tut, das tut auch keinem anderen zu, was dann auch in den kategorischen Imperativ eingegangen ist und was seine Wurzeln irgendwo im Talmud hat. Genau dieses Prinzip gehört eben nicht zu der werteorientierten Außenpolitik, sondern werteorientierte Außenpolitik in der Machart beispielsweise von Joschka Fischer oder auch von Heiko Maas besteht darin, dass wir unsere Werte absolut setzen und dem Rest der Welt sagen, dass er sich nach ihnen zu richten habe. Das heißt, diese werteorientierte Außenpolitik ist im Grunde eine Überbauformulierung dafür, dass der Westen beansprucht, zu diktieren, wie andere politische Souveräne, die ihm zunächst einmal formal gesehen, völkerrechtlich gesehen gleichrangig sind, sich zu verhalten haben, nämlich so, dass es sich in die westlichen Werte einpasst. Das ist ein Universalitätsanspruch, der meiner Ansicht nach sich angesichts der ziemlich katastrophalen Folgen dieser westlichen Werteordnung für große Teile der Menschheit nicht nur bedingt aufrechterhalten lässt. Ich habe die Tage bei der Vorbereitung auf diesen Vortrag die Aussage gelesen, der wichtigste Wert, den die USA 1991 der nachsowjetischen Welt gegeben habe, sei der sogenannte Washington-Konsensus gewesen, also die Dogmen des Neoliberalismus, die Forderung, dass der Staat sich in das Marktgeschehen nicht einmischen solle, außer um zur Durchsetzung zu verhelfen. Und das insbesondere, das wissen wir ja alle aus unserem Alltagsbewusstsein, dass eben insbesondere jede Art von Sozialpolitik seit damals unter einen Generalverdacht gestellt worden ist. Dass der Westen in diesen 90er Jahren gegenüber Russland keine ehrliche Rolle gespielt hat, wird an vielen Details deutlich, zum Beispiel der berühmten Zusage, die NATO nicht über die damalige DDR hinaus auszudehnen. Eine Zusage, von der Gorbatschow und Schewardnadze naiv genug waren, sich den Schrift nicht geben zu lassen, die aber als mündliche Zusage in der Memoirenliteratur allgemein anerkannt ist, dass sie gefallen ist. Eine Zusage, an die sich der Westen in dem Moment, wo er merkte, dass die SU zerfiel, einfach nicht mehr gehalten hat. Und der damalige amerikanische Außenminister, des heute verstorbenen George Walker Bush, des damaligen Präsidenten, hat es in seinen Memoiren in einem prägnanten Satz gefasst, diese Phase westlicher Politik: "We cheated them out of Eastern Europe." Wir haben sie aus Osteuropa hinausgetrickst. Das ist genau der Punkt. Und Russland hat sich das lange gefallen lassen. Selbst als 2004 die baltischen Republiken in die NATO aufgenommen wurden, hat es noch keinen Protest gegeben. Und irgendwann, ungefähr 7 Jahre nach dem Amtsantritt von Wladimir Putin, man kann das wahrscheinlich periodisieren mit seiner berühmten Münchner Rede auf der Sicherheitskonferenz vom Februar 2007, wo er erstmals dieses unilaterale System mit all seinen Heuchelein, Prioritäten und so weiter gedeißelt hat. Damals ist offensichtlich der politische Beschluss in Moskau gefallen, hier und nicht weiter, und wir lassen wir uns vom Westen nicht bieten. Und seitdem hat Russland an verschiedener Stelle eben gezeigt, dass es auch in der Lage ist, rote Linien zu ziehen. Die erste davon war der Kaukasuskrieg im August 2008, wo es mit militärischer Gewalt den Georgiens verhindert hat, die abgespaltene Region Südossetien in den georgischen Staatsverband zurückzuholen. Eine Abspaltung übrigens, die erfolgt war Anfang der 90er Jahre, weil der damalige georgische Staatspräsident Sviatlan Tsapurdia ein radikaler Nationalist war und den Osseten und auch den Abkhazen die Selbstbestimmungsrechte auf kultureller Ebene, die sie in der Sowjetrepublik Georgien hatten, streitig gemacht hat. Es gab damals einen längeren Bürgerkrieg. Man hat lauter Orte kennengelernt, Tsinvali, Dauta, was weiß ich was, die man vorher nie gehört hat. Ich war damals Nachrichtenredakteur vom Hessischen Rundfunk. Ich habe jeden Tag irgendwie neue Wörter gelernt, damals in dieser Phase. Und nun wollte also 2008 Saakashvili erreichen, was Gaksafurdia seinerzeit versiegt hatte. Und das hat ihm Russland eben mit militärischer Gewalt verwehrt. Das war der erste sozusagen Warnschuss Russlands gegenüber dem Westen, dass dies nicht geduldet würde. Unter anderem übrigens aus einem ganz formalen Grund, aus dem auch bis heute Georgien nicht in der NATO ist. Die NATO wird nämlich keine Länder aufgeworfen, die Streitigkeiten haben. Das bedeutet, solange wie dieser Ossetien- und Abkhazien-Konflikt nicht konsensual geregelt ist, ist die NATO im Grunde von ihren eigenen Regularien behindert, Georgien aufzunehmen. Genauso ist es mit der Ukraine und dem Donbass und der Krim. Solange die Ukraine sich nicht mit dem Verlust der Krim abfindet, ist die NATO durch ihre eigenen Regularien, jedenfalls zum derzeitigen Beschlussstand, behindert, sie aufzunehmen. Alle anderen Geschichten sind meiner Ansicht nach Deklarationen in der Galerie, aber nichts, was politisch irgendwie ernsthafte Folgen haben kann. Die russische Intervention in der Ukraine, denn natürlich hat es sich 2014 um eine solche gehandelt. Es gab zwar diese spontanen Aufstandsbewegungen gegenüber dem Euromaidan, die zunächst einmal dessen Aktionsformen halt importierten, wie die Besetzung von Russland wollten und so weiter. Aber diese Aufstände hätten ohne massive russische Militärhilfe sich nicht halten können gegen die ukrainische Armee, nachdem sie sich mal bewaffnet hatte. Also auch dies ist natürlich eine Aktion gewesen, die dem Westen zeigen soll, wir stoppen hier an der Grenze. Das heißt, das sind jetzt sozusagen negative Ziele Russlands, die ich skizziert habe. Was es nicht will. Die Frage ist, was will es denn? Auch darüber geben die regelmäßigen öffentlichen Auftritte von Putin mit relativ offen Auskunft. es will dem Westen demonstrieren, dass er an Russland nicht vorbeikommt. Das heißt, dass der Standpunkt Russlands, dessen Interessen berücksichtigt werden müssen. Wenn wir uns erinnern an die Verhandlungen mit der Ukraine über das Assoziierungsabkommen und die Haltung der EU zu diesem Zeitpunkt, ist das genaue Gegenteil passiert. Der frühere ukrainische Präsident Janukowitsch hat damals gesagt, man möge bitte in einem dreiseitigen Format, also EU, Ukraine, Russland verhandeln, um die Ukraine nicht vor die Alternative zu stellen, ihren Osthandel aufgeben zu müssen, um Marktzugang in der EU zu bekommen. Und damals hat sich die EU hingestellt und gesagt, nö, unsere Beziehungen zur Ukraine gehen müssen überhaupt nichts an. Die Folge können wir inzwischen sehen, die ukrainische Wirtschaft ist, soweit ihr industrieller Kern angeht, der auf die Zusammenarbeit mit Russland angewiesen war, praktisch zusammengebrochen, existiert kaum noch. Die berühmten Flugzeugmotorenwerke in Saporischje arbeiten auf dem allerletzten Drücker. Durchmarsch der Raketenbetriebe in Dnipropetrovsk hat Kurzarbeit an einem Tag in der Woche, wie ich jetzt gelesen habe. Und tausend andere Betriebe gelten da ganz genauso. Russland will vom Westen, wie ich sagte, erzwingen, dass seine Interessen berücksichtigt werden. Es ist nur bedingt ein Gegner, aber es will berücksichtigt werden. Russland wirkt immer wieder um den Westen mit dem Argument, eigentlich hätten doch beide zum Beispiel ein überragendes strategisches Interesse daran, den islamistischen Terrorismus gemeinsam zu bekämpfen. Eine Gefahr, die Russland mit seinen muslimischen Territorien im Süden und seinen offenen Grenzen zu Zentralasien natürlich in nicht minderem Maße droht, wie dem Westen über Balkanrouten, das Maghreb und sonstige Herkunftsregionen von Islamisten. Die russische Politik, die russische Außenpolitik hat ein historisches Vorbild. Darüber wird auch ganz offen gesprochen. Es ist die sogenannte Heilige Allianz des 19. Jahrhunderts, also jenes Bündnis der drei Siegermächte über Napoleon, die auf dem Wiener Kongress 1815 sich vereinten gegen das Gespenst der französischen Revolution und ihrer Folgen. Es war ein gemeinsames Interesse der traditionellen Monarchien Russland, Österreich und Preußen. England war eher am Rande eingezogen, hat aber auch nicht weiter dagegen rebelliert, bis zum Krimkrieg 1856, als dann Russland ihm auf dem Balkan so stark wurde. Aber das ist jetzt ein anderer Punkt, da will ich nicht weiter drauf eingehen. Diese Heilige Allianz von damals hat, muss man sagen, natürlich 99 Jahre lang den Frieden zwischen den Großmächten in Europa gesichert. Das stimmt, es gab zwischen denen keine Kriege, mit Ausnahme jetzt, sagen wir mal, von kleineren Auseinandersetzungen wie dem preußisch-französischen Krieg von 1871 oder dem preußisch-österreichischen Krieg von 1866, der da nicht drunter fiel, aus bestimmten Gründen. Aber sie sah halt den aufkommenden Imperialismus nicht voraus und dem ist sie dann auch entlegen. Sehe ich eigentlich auch heute noch. Deswegen bin ich gegenüber dieser russischen Politik einer Heiligen Allianz 2.0 relativ skeptisch, weil sie aller Wahrscheinlichkeit nach langfristig nur um den Preis zu haben ist, also in Gestalt eines Respekts der Interessen Russlands, dass Russland massiv aufrüstet, um den Westen zum Respekt zwingen zu können. Diese Aufrüstung ist zwar der Zielsetzung nach klüger um das sowjetische Beispiel und will keinen gesamthaften sozusagen Rüstungswettbewerb auf sämtlichen Gebieten machen, sondern hat den Anspruch, sich zu konzentrieren auf einige Sphären des Militärischen, wo man mit relativ begrenzten finanziellen Mitteln große Kapazitäten, insbesondere bei der Abwehr, erzielen kann. Und da hat Russland auch tatsächlich offensichtlich einiges erreicht, beispielsweise bei der Raketenabwehr, also die
Und da sind sie durchaus in der Lage, der NATO die Osthälfte der Ostsee von Bornholm bis Petersburg streitig zu machen, weil sie haben das Gebiet Kaliningrad so vollgesteckt mit ihren diversen Marschflugkörpern, Schiffsraketen und so weiter. Das ist also im Konfliktfall für die NATO ein ziemliches Himmelfahrtskommando wäre, sich in der Osthälfte der Ostsee zu bewegen. Die Russen haben einiges erreicht auf dem Gebiet der elektronischen Kampfführung. Indirekt hat man das gemerkt bei dem jüngsten NATO-Manöver in Norwegen, wo sie sich plötzlich beschwert haben, dass im Norden Norwegens die GPS-Signale gestört waren und dass das Signal, also dass der Störsender angeblich auf der Kola-Halbinsel hat, also da in der Gegend von Murmansk. Die Russen haben das natürlich alles begriffen, dass sie das gewesen wären, aber das sagt man halt so. Ich gehe mal davon aus, dass die natürlich dem Westen auch mal sozusagen gezeigt haben, was sie können. Wie denn auch übrigens der Syrien-Krieg für Russland ein Labor ist in doppelter Hinsicht. Erstens, dass es neue eigene Waffensysteme im Einsatz testen kann. Und dass es jedem Westen vorführen kann, was es alles hat. Zum Beispiel haben sie ja im Herbst 2015 Marschflugkörper des Typs Kaliber über 2.500 Kilometer vom Kaspischen Meer aus nach Syrien geschickt, obwohl sie sozusagen Flugzeuge im Land selber stationiert hatten, die dieselben Angriffe auch herstellen können. Diese Operation war im Grunde nur sinnvoll, um eben dem Westen zu zeigen, guck mal, das haben wir. Und das haben wir eben auch stationiert auf irgendwelchen U-Booten unserer Schwarzmeerflotte. Und jetzt müsst ihr einfach nur euch mal eine Landkarte nehmen und einen Zirkel und die Reichweite dieser Kaliber-Rakete 2000 Kilometer nehmen und mal einen Kreis über Europa schlagen. Und dann seht ihr, dass praktisch die ganze NATO östlich von Deutschland von diesen Raketen aus dem Schwarzen Meer, also auch nicht groß verhinderbar, bedroht werden kann. Denkt darüber nach, lieber Westen. Das war die diskrete Aufforderung hinter diesem Kaliberbeschuss aus dem Kaspischen Meer. Und solche Aktionen hat es durchaus noch mehr gegeben und die westlichen Militärspezialisten nehmen das auch alles ziemlich ernst und bescheinigen Russland durchaus, dass es also gegenüber dem desolaten Zustand seiner Streitkräfte einige Fortschritte gemacht hat. Das hat in der russischen Binnendarstellung durchaus auch unschöne Züge eines triumphalistischen Militarismus, das kann man gar nicht bestreiten. Aber es ist halt aus russischer Sicht eine Konfrontation, in der es für Russland tatsächlich um seine Existenz als politischer Faktor geht. Denn das ist schon klar, Russland unter Putin ist nicht bereit, sich auf den Status einer Regionalmacht, wie Barack Obama es bezeichnet hat, zurückstufen zu können. Russland will eine Multipolarität, eine multipolare Weltordnung erzwingen. Und im letzten Abschnitt möchte ich jetzt ein bisschen diskutieren, was die Chancen dieser multipolaren Weltordnung sind, welche Anhaltspunkte es für sie gibt, was die Gegenden sind. Die multipolare Welt ist lange mit dem sogenannten BRICS-Bündnis identifiziert worden, auch von russischer Seite, also diesem Zusammenschluss von Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Das war immer ein Marketing-Gag ohne viel dahinter. Dieses BRICS ist ursprünglich mal entstanden als Kürzel irgendwelcher Kapitalmarktanalysten, die Anfang des Jahrhunderts mal die sogenannten aufstrebenden Märkte analysiert haben und festgestellt haben, dass in diesen fünf Ländern, wie ich zitiert habe, besondere Wachstumschancen und Kurssteigerungschancen bestünden. Und so sind also Russland, China, Indien, Südafrika und Brasilien in einen Korb geschmissen worden. Politisch ist da nie viel draus gefolgt. Inzwischen kann man BRICS
glaube ich, mit dem Wahlsieg von Bolsonaro, oder wie heißt der Kerl, Bolsonaro in Brasilien, wirklich abhaken, das gibt es nicht mehr. Was es noch gibt, ist ein gewisses Schutz- und Trostbündnis zwischen Russland und China. Denn die USA und der Westen sind sich im Moment nicht ganz sicher, was für sie, für ihren Weltherrschaftsanspruch gefährlicher ist, Russland oder China. Alles in allem ist China auf dem aufstrebenden Ast als potenzieller Hauptfeind des Westens. Und Russland, Russland wird nicht in Ruhe gelassen, aber dass China so nach vorne geführt wird, ist natürlich die Folge dessen, dass von den beiden im Vergleich China bei weitem der stärkere Partner ist, insbesondere ökonomisch, aber inzwischen auch militärisch. Auch die Chinesen haben teilweise mit russischen Lizenzen ihre Armee kräftig ausgebaut. Sie haben ein System von Antischiffsraketen entlang ihrer Küste stationiert, mit dem sie im Dienstfall die amerikanische Flotte auf ungefähr 2000 Kilometer Distanz halten können. Also mit anderen Worten, hier die Seeherrschaft nicht nur im chinesischen Meer, sondern auch weit über Japan hinaus streitig machen können. Und außerdem hat natürlich China, das unterscheidet es von Russland, ein immenses wirtschaftliches Potenzial. Ich bin jetzt kein Sinologe und ich bin kein China-Spezialist, deswegen leite ich mich einfach mal so summarisch, ohne mich da jetzt in große Details zu verlieren. Es ist aber sehr deutlich, dass beide, Russland und China, gewillt sind, sich gegenseitig den Rücken frei zu halten. Russland öffnet sich für chinesische Investitionen. Chinesisch ist inzwischen nach Englisch in Russland die zweithäufig gelehrte Fremdsprache, das wissen wenige, insbesondere in Sibirien. Und Russland macht sich für China nützlich als Rohstofflieferant für dessen aufstrebende Volkswirtschaft. Bekanntlich liegt in Sibirien ungefähr das ganze Periodensystem der Elemente der Erde. Also es gibt ja kaum etwas, was Russland in Sibirien nicht hat, an Bodenschätzen. Was ihm dagegen fehlt, ist Bevölkerung. Im ganzen Osten des Landes, also vom Ural bis zum Stillen Ozean, leben nur knapp 20 Millionen Menschen. Und im fernöstlichen Föderationskreis, also das ist die Region östlich des Baikalsees bis zum Stillen Ozean, leben auf 2,5 Millionen Quadratkilometer 2 Millionen Menschen. Das heißt nicht mal einer auf den Quadratkilometer. Das bedeutet, Russland hätte im Falle, dass es zu einem Konflikt mit China kommt, große Schwierigkeiten, dieses Territorium auch nur zu halten. Es versucht daher in verstärktem Maße auch dieses Gelände infrastrukturell besser zu erschließen. Gerade ist vor einigen Wochen beschlossen worden, die Baikal-Murmansk-Frage. Also historisch Interessierte werden wissen, das ist diese Abzweigung der transsibirischen Eisenbahn nördlich, die in den 70er, 80er Jahren gebaut wurde, unter Einsatz von vielen freiwilligen Brigaden, auch aus der damaligen DDR. Die soll jetzt ein zweites Gleis bekommen, die soll jetzt elektrifiziert werden, es sollen neue Tunnels gebohrt werden und so weiter. Das ist ein Riesenprojekt. Und als Argument, warum das erforderlich sei, wird nicht mehr wie zu Sowjetzeiten das militärische Argument genommen, dass eben die alte Transsib viel zu nah an der chinesischen Grenze sei, teilweise in Sichtweite. Das ist das Problem, und wirklich dann stehen die Chinesen. Sondern dass eben die Rohstofftransportkapazitäten aus den sibirischen Kohlelagern zum Beispiel an den Stillen Ozean und dann von dort weiter in den Fernen Osten, dass die auf ein Mehrfaches erhöht werden sollen. Hier ist also Russland willig, den Ostasiaten mit Rohstoffen sozusagen dienlich zu sein. Man merkt natürlich, dass da gleichzeitig Russland seine alte oder seine Rohstoffabhängigkeit, die ohnehin der Pferdefuß seiner Wirtschaft ist, verstärkt. Das bedeutet, wenn Russland nicht eben neben dem eine große Diversifizierungsanstrengung macht, um seine Volkswirtschaft wirklich zu reindustrialisieren, dann wird es da wahrscheinlich in dieser Konstellation auf Dauer der schwächere Partner bleiben. Wobei allerdings die Chinesen, wie mir scheint, klug genug sind, diese Abhängigkeit einstweilen einfach bei Preisverhandlungen auszunutzen. Aber nicht politisch, und das unterscheidet sie weitgehend vom Westen. Was spricht oder gegen die Konzeption einer multipolaren Weltordnung? Eigentlich nichts, außer dass sie durchgesetzt werden muss. Und zwar gegen die Unipolaren, die jetzt das Sagen haben, das sind die USA und die USA und die Europäische Union und Japan. Und die USA werden nicht bereit sein, ihre Weltmachtrolle, ihre einzige Weltmachtrolle, die ihnen 1991 zugefallen ist, einfach so freiwillig aufzugeben. Historiker kennen die sogenannte Thukydides-Falle. Das ist etwas, was der antike Schriftsteller Thukydides zum Beispiel der Rivalität von Athen und Sparta im 4. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung beschrieben hat, dass nämlich Athen angesichts des Machtaufstiegs von Sparta einen Präventivkrieg gegriffen hat, und dieser Krieg hat dann Griechenland, ich glaube, 30 Jahre lang verwüstet und wenig davon übrig gelassen und im Grunde die Basis für die Zerrüttung geschaffen dann für die römische Kolonisation von Hellas. Es gibt eine Reihe von Experten, bürgerlichen Experten, die sagen, wenn alles so weiterläuft, wie es derzeit läuft, also wachsende Konfrontation zwischen den USA und China, insbesondere auch der Wunsch der USA, die chinesischen Infrastrukturprojekte in Zentralasien, also Stichwort One Belt, One Road oder neue Seitenstraße oder wie das heißt, zu sabotieren, und die USA sind gezwungen, das zu sabotieren, wenn sie in Zentralasien noch irgendwie einen Fuß an Deck kriegen wollen. Denn sobald es zum Beispiel die Landverbindungen durch Zentralasien besser ausgebaut sind sie schneller als der Seeweg. Und vor allen Dingen, wir sind von den USA aus nicht mehr so angreifbar wie der Seeweg. Ja, die USA kontrolliert zwar die Weltmeere, aber die transsibirische Eisenbahn oder künftige Parallellinien dazu kontrollieren sie nicht. Und im weiteren Punkt ärgert die USA, dass China ganz bewusst Länder in diese Projekte einbezieht, die vom Westen sanktioniert sind, wie beispielsweise den Iran. Hier wird es also noch zu einigen Konflikten kommen, von denen man nicht weiß, wie sie ausgehen werden. Denn dass sich China verbieten lassen wird, iranisches Öl zu kaufen, wenn es kaufen will, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Alternative, wie gesagt, zum großen Knall, den viele bürgerliche Experten voraussagen und eigentlich nichts als die Hoffnung auf ein Wunder zu bieten haben, um ihn zu verhindern, wäre, dass tatsächlich der Westen oder im Westen eine Generation von politischen Führern an die Macht käme, die so viel politische Weisheit besäßen, dass sie einsehen würden, dass die Zeit der weißen euroatlantischen Hegemonie ein historischer Ausnahmefall ist. Und ich behaupte mal, Leute von einer solchen politischen Weisheit sind nicht nur in der realen politischen Landschaft sehr selten, sondern vor allen Dingen würde ein solcher Selbstverzicht des Imperialismus auf sich als Imperialismus im Grunde dem Wesen dieser Gesellschaftsordnung widersprechen. Denn die gegenwärtige Weltwirtschaftsordnung funktioniert nicht ohne ungleiche Machtverhältnisse, sie funktioniert nicht ohne die Macht der einen, die Ressourcen der anderen auszubeuten, die Macht der einen, die Natur zu zerstören, die auch vielleicht für andere noch geeignet sein sollte, und so weiter und so weiter. Wie gesagt, wer an Wunder glauben möchte, kann darauf hoffen. Alle anderen sind, glaube ich, darauf angewiesen, auf ein altes Rezept zurückzugreifen, das irgendwann mal Karl Liebknecht formuliert hat: Der Hauptfeind steht im eigenen Land, und dem Hauptfeind im eigenen Land ordentlich die Hölle heiß zu machen.